Seid ihr bereit für feste Speise?
Ja.
Sonst ist das die letzte Gelegenheit zu gehen. Ja, Erweckungsgottesdienst ist ja sowas wie ein Insider-Gottesdienst. Intimer. Eher keine Erstbesucher oder wenn dann meist gläubige Leute. Ich sehe jetzt hier auch niemanden, den ich nicht kenne und ich nicht wüsste, wo er hingehört. Gott liebt euch. Cool, dass Jugend hier ist. Finde ich klasse. Super, dass ihr dabei seid. Gott liebt euch. Lebensweisheit ist ja was Gutes. Die Predigt heißt übrigens die Frucht, die zählt, wer es noch nicht gelesen hat. Wir reden heute, ist eigentlich der erste Teil. Der zweite Teil kommt in ein paar Wochen. Der erste Teil, wo wir über die Werke des Fleisches uns unterhalten. Was mit Lebensweisheiten? Ein junger Mann beobachtete einen sehr alten Mann, wie er mit der Welt und dem Leben zufrieden in seinem Schaukelstuhl saß und in den Sonnenuntergang schaute. Er strahlte so viel Frieden und Freude aus, und das, obwohl er schon ein sehr fortgeschrittenes Alter erreicht zu haben schien. So beschloss der junge Mann, diesen Zeitgenossen anzusprechen. Er fragte ihn: Sagen Sie mir doch bitte, was ist Ihr Erfolgsrezept für ein erfolgreiches Leben? Das ist einfach, antwortete dieser. Ich rauche jeden Tag 2 Päckchen Zigaretten und trinke jeden Abend meine Flasche Schnaps. Sie machen sich über mich lustig, oder? Nein, das ist mein voller Ernst. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich werde im Herbst 28. Manchmal dauert es um die Uhrzeit ein bisschen länger. So, Lebensweisheiten. Man sollte sich gut überlegen, von wem man die nimmt. Dieser alte Mann war noch nicht so alt. Und sein Zeugnis war eigentlich ein negatives. Denn wenn ich mit diesem Lebensstil schon mit 28 aussehe wie 88, dann ja, zeige ich damit auch etwas. 3 Thesen zum Anfang. These 1. Die Pflanze bestimmt die Art der Frucht. Wäre das ein echter Farn, so würde dieser Farn naturgemäß Farnsporen aussäen. Und keine Eukalyptussamen. Von einem üblichen Apfelbäumchen bekommst du in der Regel keine Pflaumen. Und der Flieder bringt keine roten Rosen hervor. Wir wissen, wir können Dinge verändern dort, manipulativ, und können dort mit Pfropfen und anderen Techniken durchaus was verbinden, manches zumindest. Aber naturgemäß bestimmt die Pflanze die Art der Frucht. These 1. Können wir damit übereingehen?
Ja.
Prima. 2. These. Die Wachstumsfaktoren bestimmen die Größe und die Qualität der Frucht. Nicht die Art, aber sehr wohl Größe und Qualität. In meiner Gärtnerausbildung war eines der ersten Dinge, die ich gelernt habe, dass es wichtige Wachstumsnährstoffe gibt, die immer gebraucht werden, wenn eine Pflanze sich entwickeln soll. NPKCAMG war da die Losung. Natrium, Phosphor, Kali und Calcium oder Kalk und Magnesium. Das waren die 5 und sind die 5 Hauptwachstumsstoffe, die eine Pflanze braucht, um überhaupt Frucht produzieren zu können. Dazu natürlich Luft, also Kohlendioxid und Sauerstoff, Licht, die Assimilation, Photosynthese, Blütenbildung, Wärme für das Wachstum und die Blüte und die genannten mineralischen Nährelemente. Kommen wir auch hiermit eins, dass die Wachstumsfaktoren die Größe und Qualität der Frucht bestimmen. Beispiel, wenn du so im Sommer durch die Felder gehst und dann liegen so ganze Felder liegen so flach. Habt ihr das schon mal gesehen? So, dazu große Teile davon liegen flach. Das ist einfach eine Stickstoffüberdüngung. Das heißt, zu viel Stickstoff im Boden führt dazu, dass die Pflanzen zu schnell, zu gargelig wachsen und zu unstabil, und der kleine Wind legt die schon auf den Boden. Es muss nicht heißen, dass die dann keine Frucht mehr bringen, aber es ist schwieriger zu ernten und es geht doch einiges verloren. weil die eben dann flach liegt und nicht steht, wie es sein soll. Und so haben andere Dinge auch, Phosphor ist für die Blütenbildung besonders wichtig, ist zu wenig Phosphor, da gibt es weniger Blüten und dadurch natürlich auch weniger Frucht und all das. Also Wachstumsfaktoren bestimmen Größe und Qualität der Frucht. Dritte These, alles was lebt, wächst und pflanzt sich fort. Kommen wir auch damit? Ja. Das Leben im Pflanzenbereich, auch im Tierbereich, ist immer auf Multiplikation ausgerichtet. Nie auf Addition. Eine normale Weizenpflanze produziert 30 Körner. Du brauchst ungefähr 900 Weizenpflanzen, um genug Mehl für ein Brötchen zu bekommen. Jetzt stell dir vor, jede Weizenpflanze würde nur ein Korn hervorbringen. Oder zwei, das wäre dann Addition oder ganz minimale Multiplikation. Nein, sie bringt 30 hervor. So alles, was lebt, wächst und pflanzt sich fort. Was nicht mehr wächst, lebt in der Regel nicht mehr oder nicht mehr lange. Es gibt Krankheitsstadien, wo Pflanzen auch mal ein bisschen aussetzen und weniger Frucht bringen, aber wenn das eine gewisse Zeit überdauert, stirbt die Pflanze. Stirbt das Tier, stirbt der Mensch. Auch wir Menschen sind auf Fortpflanzung ausgelegt. Nicht nur, wir sind ja Menschen, nicht Tiere. Deswegen leben wir deutlich länger, preis sei Gott, weil wir uns auf andere Weise noch fortpflanzen. Hast du schon mal gemerkt? Die biologische Fortpflanzungszeit endet irgendwann, das heißt aber nicht, dass wir dann nicht mehr fruchtbar wären. Wir bringen eine andere Art von Frucht, eine, die nur reife Menschen bringen. Und das ist auch eine sehr wichtige Frucht fürs Reich Gottes. Da werden wir dann ein andermal noch mal ein bisschen näher drüber reden. Die Frucht des Geistes, das ist dann ein Wachstumsfaktor, der in uns zunimmt mit der Zeit, die wir mit Gott gehen und uns fähig macht. Selbst wenn wir uralt werden und vielleicht keine Zähne im Mund haben, wird uns ja nicht so gehen, aber es soll ja Leute geben, und mit dem Herrn gehen, wir auf einmal Art von Frucht bringen, die jenseits dessen ist, was die jungen, dynamischen Prediger vielleicht so bringen. Jetzt wäre mein Arm ganz nett. Es geht um eure Zukunft, Leute. Legt euch fest, ich bin einer davon, sagt ihr damit. Amen. Ich bin einer davon, die im Alter immer mehr Frucht bringen, nicht weniger. Die Zähne behaltet ihr aber, das andere, meine ich. Ja. Die Frage, die uns die Bibel stellt, ist Fleisch oder Geist? Die Bibel zeigt uns hier zwei grundsätzliche Wege des menschlichen Lebens. Und wer es mitlesen möchte, wir gucken jetzt hier ein bisschen im Galaterbrief, 5. Kapitel. Ich lese erstmal die Verse 16 und 17, wo steht. Galater 5, 16 und 17. Die Werke des Fleisches und die Frucht des Geistes. Darum geht es hier. Hier heißt es, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Ich habe ja feste Speise angekündigt. Also wir werden uns jetzt einige Worte im Griechischen so ein bisschen genauer anschauen, um diese Textbedeutung zu klären und zu schärfen. Das hier mit Wandeln im Geist übersetzte Wort, Peripateo, Wandeln, bedeutet zum einen einkreisend und zum anderen Leben. Ah, Wandel im Geist, das Wandeln bedeutet einkreisend, Leben. Es geht also um das Leben im Geist. In der säkulären Literatur aus der Zeit des Neuen Testaments wissen wir, dass Peripateo meistens die Bedeutung von Spazierengehen hatte. Das finde ich jetzt sehr spannend. Viele griechische Gelehrte sagen daher, dass Galater 5,16 im Geist Spazierengehen bedeutet. Das hört sich jetzt gar nicht so anstrengend an, oder? Und das impliziert das Wort auch. Das Gegenteil von anstrengend. Es meint einen ruhenden, entspannenden, nicht eilig habenden, friedvollen, stillen Spaziergang ohne Frustration, um Dinge kämpfen zu müssen. Oh, more Lord. Dieses Wort meint einen ruhenden, entspannenden, nicht eilig habenden, friedvollen, stillen Spaziergang ohne Frustration, ohne um Dinge kämpfen zu müssen. Man könnte also das zusammenfassend so ausdrücken. Galater 5, Vers 16 beinhaltet die Idee, mache den Weg des Geistes zu dem Platz, wo du haltungsmäßig lebst und gehst. Werde so vertraut mit diesem geistlichen Pfad, dass du lernst, gemächlich und friedvoll in dieser Realität spazieren zu gehen. Dein Leben in dieser geistlichen Realität zu leben, ist der beste Weg, sicherzustellen, dass du lernst, nicht das Verlangen des Fleisches zu folgen und ihm zu erlauben, herauszukriechen und sich selbst zu erfüllen. Wir erlauben also damit nicht, dass das Fleisch in uns die Oberhand benimmt und sein eigenes Ding dreht, wenn wir in dieser Weise im Geist spazieren gehen. Das ist von Rick Renner, diese Definition. Ich fand die total schön. Ich habe mir dann wirklich Gedanken gemacht, möchte ich lieber spazieren gehen oder das, was wir uns jetzt gleich anschauen, machen. Denn das ist eine ganz andere Hausnummer. Ich lese die Verse 19 bis 21. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Mit anderen Worten, wenn mein ewiges Leben davon abhängt, dass ich die Werke des Fleisches nicht tue, sollte ich wissen, was genau diese Werke des Fleisches eigentlich sind. Stimmt's? Und darum geht's heute Abend. Um nicht mehr und um nicht weniger. Ich möchte, dass wir hier rausgehen, dass wir einen tieferen Einblick genommen haben, in was das eigentlich meint. Weil manche Begriffe, je nachdem, welche Übersetzung wir nehmen, lauten für uns anders, als sie eigentlich in der Kultur und im Grundtext gemeint waren. Das hier mit Werke übersetzte griechische Wort Ergos zum Beispiel bezeichnet einige Arten von Aktionen, Taten oder Aktivitäten. Es beschreibt die Richtung der Arbeit einer Person, seine Karriere, seinen Job, seinen Beruf. Es beschreibt die Resultate seiner harten Arbeit. Darum geht es. Es geht um die Werke des Fleisches, um Resultate einer anstrengenden Tätigkeit, die eine gewisse Richtung hat, nämlich die des Fleisches. Das hier mit Fleisch übersetzte Wort Sarx, welches hauptsächlich in den Briefen von Paulus zu finden ist, beschreibt sündhafte Impulse und fleischliche Begierden. Du magst kein Alkoholiker oder Drogensüchtiger sein, aber lass mich dich Folgendes fragen. Erlaubst du deinem Fleisch, deine Haltung oder deine Beziehung zu dominieren? Lässt du es zu, dass fleischliche Impulse, zum Beispiel der Bitterkeit oder des Ärgers, die das Fleisch in dir hervorbringen will, ihren Weg finden? Wenn du solchen Impulsen in dir nachgibst, werden sie deine Beziehungen zerstören, dein Herz verhärten und dich mit negativen Haltungen füllen, die deine Freude und deinen Frieden stehlen. Das haben wir alle mehrfach erlebt in unserem Leben. Es ist nicht so schwer, die Werke des Fleisches zu tun. Es ist zwar mit der Zeit sehr anstrengend, aber es ist nicht schwer, damit anzufangen. Manchmal ist es schwerer, damit aufzuhören. Du siehst, ein vom Fleisch dominiertes Leben ist ein hartes Leben. Es ist gefüllt mit Exzessen, mit Unausgewogenheit, mit Extremen, mit Faulheit, mit Selbstmissbrauch, mit Hass, Streit, Bitterkeit, Verantwortungslosigkeit und Verwahrlosung. Der Weg des Fleisches ist der härteste Weg für jedes Individuum. Jetzt schreit das Fleisch danach zu führen, brüllt danach, seinen eigenen Weg zu haben, verlangt danach, der Boss zu sein. Auch das kennen wir alle. Solange du dein Fleisch nicht zum Kreuz bringst und es durch die Kraft Gottes demütigst, wird es so lange weiterschreien, bis du ihm schließlich nachgibst und dich ihm unterordnest und ihm erlaubst, seine ruinierenden Auswirkungen in deinem Leben hervorzubringen. Also die Frage ist eigentlich die, Spaziergang oder hartes Leben? Und jetzt sollte man meinen, dass diese Frage sehr einfach zu beantworten ist. Vor allem für Christus-Nachfolger. Wer würde schon freiwillig sagen, hartes Leben, ja, come on. Hab doch nur das eine, lass uns das wenigstens hart verbringen. Ah. Die Werke des Fleisches. Die Auflistung ist ja begrenzt, aber ausdrucksstark. Zunächst wird hier der Götzendienst genannt. Das Wort Idolatria hat die hauptsächliche Bedeutung einer extremen Hingabe und Dienst an jemanden, den er oder es anbetet und verehrt. Die Frage wäre, an was denkst du mehr als an alles andere? Jeder Süchtige hätte jetzt sofort was vor Augen. Alkohol, Drogen, Sex, ja? Geld, Essen, was auch immer die Sucht ist. Aber auch wir müssen schauen, was ist denn das eigentlich? Ja, der Herr, möge es so sein. Aber vielleicht hast du schon so Zeiten gehabt wie ich, wo das kurzweilig mal nicht so ganz klar war. Wo ich, wenn ich die Fragen gestellt bekäme, echt mal überlegen musste, was ist wirklich das, was mich mehr beschäftigt als alles andere. Wenn du mal ein Haus gebaut hast, weißt du, es gibt so Zeiten, da dreht alles um das Haus. Oder wenn du kurz vor der Hochzeit bist, dann geht alles nur um den Partner, um die Hochzeit. Das ist jetzt nicht das, was gemeint ist. Das sind Zeiten, die kommen und die gehen. Die gehören auch zum Leben. Das weiß der Herr auch. Es geht um das, was mich permanent beschäftigt. Was meine Gedanken immer kreisen lässt. Das kann Geld sein. Wenn ich zu viel habe oder wenn ich zu wenig habe, ist egal. Das kann Geld sein. 1000 Gründe dafür. Wofür lebst du wirklich? Was beansprucht das meiste deiner Zeit? Das sind gute Hilfsmittel, um herauszufinden, ist Götzendienst in meinem Leben ein Thema? Natürlich sagt jeder Christ erstmal auf keinen Fall. Wir alle wissen, dass Götzendienst was ist, was Gott hasst. Und wer will schon was tun, was Gott hasst, okay? Aber das hilft uns gerade gar nicht, wenn wir diese erste Antwort geben, ohne wirklich echt mit uns zu sein und ein bisschen tiefer zu schauen. Das hier ist ein straffreier Raum. Hier passiert dir nichts. Von mir passiert dir nichts. Wenn du irgendwas hast, wo du sagst, also gerade, ja, doch, also ist nicht der Herr das Erste. Es beschäftigt mich ganz andere Dinge gerade. Also lass uns ehrlich miteinander sein, denn nur wenn ich etwas zugebe, kommt Gott und kann mir etwas vergeben. Ohne zugeben, kein Vergeben. Ja, deswegen ist es manchmal gefährlich, sofort eine Pauschalantwort zu haben, ohne tiefer zu gehen und sagen, Gott, Moment, ich habe das schon länger nicht mehr überprüft. Vielleicht ist ja wirklich was anderes an dem Platz, wo es nicht hingehört. Die Antwort auf diese Fragen zeigt nämlich, was ich tatsächlich anbete, was meine Zeit beansprucht, wofür ich wirklich lebe. Wenn du irgendeine andere Person, ein Projekt oder ein Objekt in deinem Leben auf dieselbe Ebene hebst wie Gott, dann nennt dich die Bibel einen Götzendiener. Ich habe so viele Götzendiener getroffen, die Christen waren. So viele. In so vielen verschiedenen Gemeinden. Ich habe bisher keine Ausnahmen gefunden. Keine Gemeinde, wo das nicht vorkommt. Deswegen habe ich den Verdacht, auch hier wird es das geben. Das sind die Leute, die gegen Massentierhaltung sind. Ich meine, gegen Massentierhaltung sein ist ja nichts Falsches. Aber die ihr ganzes Leben darauf ausrichten, alles Mögliche an Aktivismus zu tun, um zu verhindern, dass die kleinen Küken im Schredder landen. Oder all die anderen negativen Elemente der Massentierhaltung. Dann gibt es die Leute, die Hunde aus Spanien retten. Straßenhunde in Spanien, die ihr ganzes Leben, ihre Urlaube, alles da reinsetzen, rüberzufahren und möglichst viele dieser armen Kreaturen hier rüberzubringen und sie irgendeinem Zeitgenossen als Hund unterjubeln. Also ich mache das jetzt ein bisschen lustig. Für die Leute ist das ganz ernst und ganz wichtig und es ist bestimmt auch eine ganz tolle Sache, sich um Straßenhunde zu kümmern, die ansonsten niemand haben. Ja? Okay. Ist ja alles nichts Falsches, ich merke das, ne? Soziale Projekte könnte man nennen, da kann man alles nennen. Von der Flüchtlingshilfe bis zu sonst irgendwelchen tollen Sachen. Die Frage ist, wie wichtig ist es mir? Beschäftige es mein Denken mehr als der Herr? Ist das die eigentliche Triebfeder für mein Leben, ein Gutmensch zu sein? Das Unwort des letzten Jahres habe ich mir sagen lassen. Parteiarbeit könnte das sein. Ist ja nichts Falsches, in der Partei zu sein und sich zu engagieren. Aber wo ist die Grenze? Wenn ich nur noch für meine Partei und jeder Angriff gegen meine Partei ist ein Angriff gegen meine Person. Wisst ihr, und ruckzuck bin ich so tief drin und merke gar nicht, das Ding hat mich längst aufgefressen. Ich bin gar nicht mehr ich, der eine Parteiarbeit macht, sondern die Partei ist ich geworden. Ich bin ein Götzendiener geworden. Leute, die ihr Auto über alles stellen oder ihr Haus oder ihre Ehe. Oder ganz, ganz rapide, was ich bei Christen immer wieder gesehen habe, ist Frauen, die ihre Kinder als Götzen anbeten. Die alles für ihre Kinder tun. Und die Kinder eigentlich der Hauspriester sind, oder nicht wirklich Priester, aber die Chefs im Haus sind. Und die bestimmen, in welche Richtung es geht. Kinder setzen die Richtung fest. Beeinflussen die Werte in der Familie und all das. Und Gottes Willen, mein Kind, mein Kind, mein Kind. Die nicht verstanden haben, dass wir einen Auftrag haben mit unseren Kindern, ja. Aber dass der zeitlich begrenzt ist. Dass Kinder Geschenke auf Zeit sind. Man könnte auch sagen Leihgaben. Und was ist, wenn die Kinder weg sind? Ich habe Leute in Löcher fallen sehen, die waren so tief, dass du sie nicht mehr gesehen hast eine Weile danach. Weil die Kinder dann ausgezogen, geheiratet haben. Was eben normal ist. Was passiert. Worauf wir auch hinarbeiten sollten als gute Eltern. Dass unsere Kinder mündig werden. Dass sie lebensfähig werden. Dass sie sozialisiert sind. Und nicht die Chefs von allen. Die werden ja nachher furchtbare Ehen erleben. Zumindest selbst kreieren. Sportliche Aktivitäten, man könnte so viele Sachen nennen. Also Götzendienst ist alles, was dir so wichtig geworden ist, wie der Herr. Der zweite Begriff war Zauberei. Pharmakeia ist das griechische Wort, das kennen wir ja, Pharmazie. Das bedeutet ursprünglich Medizin oder Medikamente, die die Persönlichkeit eines Menschen beeinflussten oder dessen Haltung veränderten. Wir würden heute sagen, bewusstseinserweiternde Dinge oder Drogen. Anbeter heidnischer Religionen kamen üblicherweise in ihre Tempel, um dort Heilung von ihrer Krankheit, von mentalem Stress oder unzähligen anderen Problemen zu erhalten. Anstatt jedoch diesen Problemen auf den Grund zu gehen und echte Hilfe und Heilung zu bringen, beschränkten sich die heidnischen Priester darauf, den Leuten halluzinogene Drogen zu verabreichen, in kleinen Fläschchen mit etwas Wein. Diese bewusstseinserweiternden Drogen gaben dem Ratsuchenden vorübergehende Besserung. Machten ihm jedoch auch abhängig, immer wieder und wieder zu kommen und seine Medizin zu bekommen. Heute verhalten sich einige Christen genauso. Statt dem Problem die Wurzel zu ziehen durch verändertes Verhalten, durch nötige Entscheidungen und konsequente Handlungen, glauben sie lieber die Lüge ihres Fleisches, das Veränderung übrigens hasst. Du musst dich nicht ändern. Hier sieh, so fühlst du dich gleich besser. Alkohol, Pornos, Gewalt, Konsum. Ignoriere einfach die falschen Dinge in deinem Leben. Dann, wenn du das nur lange genug tust, werden sie sich von ganz alleine verabschieden. Klingt das nicht wie jemand, der auf Drogen ist? Wir haben mindestens zwei geistliche Strömungen in dieser Zeit, die genau das tun. Christliche Strömungen. Eine ist in Süddeutschland, die ist bekannt geworden auch. Eine andere wird über den Namen Hypercrace bezeichnet, also Leute, die die Gnade in einer Art und Weise überbetonen, dass man nicht mehr Buße tun muss, nichts mehr verändern muss. Alles läuft ja automatisch, wenn man nur an Gott glaubt, in die richtige Richtung. Diese Dinge sind gefährlich. Wir haben furchtbare Ergebnisse gesehen von Leuten, die da drin waren oder noch sind. Ehen, die zerschmettert wurden. All das, weil Leute nicht mehr Entscheidungen getroffen haben, nicht mehr Dinge getan haben, die gegen das Fleisch waren. Sie sind eigentlich dem Fleisch nachgeflossen. Oh, die Frau gefällt mir auch gerade mal ganz gut, dann gehen wir doch mal ein bisschen in die Richtung, wisst ihr? Und man lässt sich halt treiben, wo die Gefühle einen so hinführen. Der Herr wird das schon alles richten. Ich hätte von einigen Personen nie gedacht, dass sie in diese Richtung jemals fallen könnten. Intelligente, kluge, pastorale Leute. Deswegen bin ich vorsichtig zu sagen, das passiert nur Idioten. Richtig gute Leute habe ich fallen sehen, die in diese Richtung zu weit gegangen sind. Für mich ist es wieder dieses, wie nah gehe ich am Abgrund, wisst ihr? Wie nah gehe ich an diese seltsamen, extrem leeren ran? Wie weit muss ich daran gehen? Zauberei ist tödlich. Hass, Feindschaft wird hier genannt. Das ist genau das Wort, was in Lukas 23, 12 verwendet wird, um die frühere Feindschaft zwischen Pontius Pilatus und Herodes Antipas zu beschreiben. Das Wort sagt Paulus hier. Echtra beschreibt Menschen, die nicht miteinander klarkommen können. Das Wort wurde oft verwendet, um Feinde in einem militärischen Konflikt zu beschreiben. Es beinhaltet den Gedanken einer intensiven Feindseligkeit einer Person einer anderen gegenüber. Streit wird hier genannt. Eris, das hier mit Streit übersetzt wurde, beschrieb ursprünglich politische Parteien, die untereinander Programme und Vorhaben hatten. Unterschiedliche Programme und Vorhaben hatten. Eris findet sich heute in christlichen Gemeinden und Familien wieder. Diese Art von Streit, die hier gemeint war. Es beschreibt einen bitterbösen Geist, der so von den Selbstinteressen und eigenen Ambitionen vereinnahmt wird, dass er eher Spaltung und Teilung möchte, als zuzugeben, dass man falsch liegt und auch nur ein Stückchen an einem anderen verliert. Streit. Eifersucht. Zelos. Es meint im Positiven Enthusiasmus, Inbrunst, Leidenschaft, Hingabe an den Ehrgeiz, etwas zu erreichen. Durchaus. Erstrebenswert kann es sein. Im Negativen hingegen beschreibt dieses Wort eine Person, die völlig aus dem Häuschen ist, weil jemand anders mehr erreicht hat oder mehr erhalten hat. Darum ist diese Person eifersüchtig, neidig, ablehnend und in dem kranken Willen, das zu erhalten, was die andere Person nun hat. Dieser Person ist es unmöglich, sich mit der anderen zu freuen, weil sie so neidig ist. Apostelgeschichte 7, 9 beschreibt die Brüder Josef mit diesem Wort. Das Schlimme ist, dass Zelos dich immer dazu bringen wird, etwas zu tun. Und zwar etwas Verletzendes und Dummes, so wie die Brüder von Josef, die ihn verkauften. Gibt es Leute in deinem Umfeld, die etwas haben, was du so gerne hättest, wo du unfähig bist, dich mit ihnen zu freuen? Denk gut nach. Weil dann ist Handlungsbedarf da. Die Welt ist voll mit diesem Geist. Eifersucht, voll. Sobald jemand in Deutschland etwas Gutes hat, muss er es verstecken. Weil sie haben mehr ist, als die meisten haben. In Amerika ist es genau andersrum. Da zeigt jeder alles, was er hat. So, da gibt es irgendwo eine Wahrheit, die in der Mitte liegt. Nur kann ich die Herzen anderer Menschen nicht beeinflussen, wenn da Eifersucht ist, wird es immer rauskommen. Egal, was du besser machst, besser hast, es wird Leute in deiner Umgebung in Reaktion bringen. Nur im Reich Gottes sollte das nicht so sein. Wir wissen, dass die Welt neidig ist und eifersüchtig ist, bis zum geht nicht mehr. Das ist Teil der Kultur, in der wir leben. Aber wenn wir das hier nicht umdrehen können, dann laufen wir ins Leere. Zorn ist kurz beschrieben. Es beschreibt jemanden, der buchstäblich kocht vor Ärger über etwas. Oft sind es Leute, die innen drin kochen und lange schweigen. Und irgendwann piekst sie irgendwas und dann kommt alles auf einmal über die erbärmliche Kreatur, die gegenübersteht. Wehe, du bist das oder ich bin das. Kennen wir so Leute? Ausbruch, ne? Buchstäblich so ein Ausbruch dann, wenn dieser Zorn sich aufgestaut hat. Wir sollten keinen Zorn in uns haben, sondern Frieden. Frieden und Freude ist das, was in uns sein sollte, wenn jemand sticht. Wenn das nicht drin ist, haben wir auf die Knie zu gehen und zu Gott zu gehen und sagen, Gott, vergib mir, dass ich das reingelassen habe. Das ist Fleisch. Das macht mich kaputt und macht andere kaputt. Vergib mir, ich will Platz schaffen. Raus mit dem Dreck und rein mit dir, Herr. Heiliger Geist, mehr von dir. Mehr von dir. Selbstsucht wird hier genannt. Es beschreibt eine selbstsuchende Ambition, die weitaus mehr an sich selbst, der Erfüllung eigener Wünsche, Verlangen und Befriedigung interessiert ist, als daran, den gleichen Bedürfnissen von anderen zu begegnen. Solch eine Person ist so darauf konzentriert zu bekommen, was sie möchte, dass sie dazu bereit ist, alles zu sagen, alles zu tun und jeden Standard, jede Regel und jede Beziehung zu opfern, um ihr Ziel zu erreichen. Also merkst du, das ist nicht einfach nur jemand, der ein Ziel hat. Das ist jemand, wir würden sagen, der über Leichen geht. Stell dir einen Christen vor, der so ist. Wir haben jetzt keine Ältestenschaft, aber jemand, der älteste sein will in der Gemeinde. der anfängt, die übelsten Dinge zu tun, nur um sich nach vorne zu befördern. Wie krass ist das denn? Wie krank, wie widerlich, wie stinkend. Weißt du? Der Herr sagt, dem Demütigen gibt Gott Gnade, nicht dem, der mit eigener Kraft und mit, wisst ihr, sich das erarbeitet und erwirkt auf Kosten anderer. Zwietracht. Es bedeutet, abseits zu stehen, wie einer, der rebelliert und sich von jemandem zurückzieht, dem gegenüber er loyal sein sollte. Somit gibt dieses Wort einen Eindruck von Unloyalität, Zwietracht. 99% aller Konflikte auf der Welt entstehen durch Fleisch, das sich weigert, sich sagen zu lassen, was zu tun ist und sich stattdessen erhebt, um die Autoritäten und den Regeln zu trotzen und sich zu widersetzen, die es nicht bereit ist zu akzeptieren. Darum, wenn du mitbekommst, wie sich dein Fleisch in Ärger erhebt gegen deinen Chef, deine Eltern oder deinen Pastor, dann handle so, als ob diese Person Autorität in deinem Leben hätte. Es ist dann Zeit für dich herunterzukommen und dein Fleisch zu demütigen. Das ist übrigens einer der großen Schlüssel, das Fleisch zu demütigen. Ist schon ein Begriff, der in sich nicht so attraktiv klingt, ne? Halte dich nahe an die, die Gott berufen hat, deine Leiter zu sein. Und sei treu. Deinem Zellleiter, deinem Lobpreisleiter, deinem Bistroleiter, was auch immer dein Leiter ist. Sei treu. Sei nah dabei und beurteile sie nicht nach deinen Stärken. Du wirst immer Leiter haben, die schwächer sind in Bereichen, wo du stärker bist. So ist das im Leben. Wir haben alle unterschiedliche Profile. Wenn ich dich nach meinen Stärken messe, sehe ich gut aus. Wenn ich nach deinen Stärken gemessen werde, werde ich schlecht aussehen. Stimmt's? Parteiungen werden hier noch genannt. Das griechische Wort Hairesis. Im Neuen Testament trägt den Gedanken einer Person oder Gruppe von Leuten, die sektiererisch sind. Also einer Gruppe, die das Gleiche glaubt und einem Leiter folgt. Im Neuen Testament waren solche Gruppen unautorisiert von den Leitern der Gemeinde. In unserer heutigen Sprache würden wir solche Gruppen als Cliquen bezeichnen. Es sind exklusive Kreise mit elitären Ansprüchen. Sie folgen einem Leiter, der nicht der Pastor ist, aber der handelt, als habe er geistliche Autorität, auch wenn ihm solche nie von den Leitern der Gemeinde übertragen wurde. Solche Menschen denken zu hoch von sich selbst und sie üben eine hohe Anziehungskraft auf andere aus, die auch von sich glauben, besser als andere zu sein. Schließlich bildet sich so eine super geistliche und sehr elitäre Gruppe innerhalb einer Gemeinde, zu der niemand anderes sich mehr hinzufügen kann, nicht einmal mehr der Pastor. Das ist was, was ich jetzt bei uns nicht sehe, auch nicht im Ansatz, aber ich habe es in anderen Gemeinden gesehen. Diese Dinge geschehen dort. Darum lasse ich das jetzt mal hier so stehen. Neid wird hier genannt. Dieses Wort bezeichnet ein feindliches Gefühl gegenüber jemandem, weil dieser jemand etwas hat. Begünstigungen, Vorteile, Positionen, das der andere nicht besitzt, aber gerne besitzen würde. Die hat aber ein schönes Kleid. Die hat aber ein schönes Kleid. Unterschiede, ne? Das verächtliche Gefühl der besitzenden Person gegenüber ist so stark, dass die Person, die Neid fühlt, Aktionen unternimmt, um der Person ihre Begünstigungen wegzunehmen, in der Hoffnung, dass diese dann ihr zufallen wird. Diese Art von Neid ist böse, finster und voll von Bosheit. Das sind die Stuhlsäger. Wir kennen das Bild aus unserer Sprache. Sägen am Stuhl vom Vorgesetzten in der Hoffnung, dass wenn der fällt, das mein Platz wird. Ohne daran zu denken, dass vielleicht ein anderer dann an meinem Stuhl sägt. Ihr merkt, das Leben im Fleisch ist ein anstrengendes Leben. Das ist nicht entspannt und relaxen und kein Spaziergang. Du musst ständig was tun, damit du all das kriegst, was du brauchst. Weil sonst kriegst du es ja nicht, glaubt das Fleisch. Trunkenheit. Das kommt vom griechischen Mette, welches starkes Getränk oder betrunken sein meint. Der Genuss von Wein, um in Rausch zu kommen, war üblich in den heidnischen Religionen des ersten Jahrhunderts. Diese Religionen setzten Wein als festen Bestandteil ihrer religiösen Praktiken ein. Beispiel Bacchus, der Weingott. Aber auch die Artemis in Ephesus zum Beispiel waren klassische Religionen, wo ständiger Weingenuss mit verbunden war. Hier wurde Wein oft vermischt mit bewusstseinserweiternden Drogen in großen Mengen konsumiert. Bei solchen Gelagen entstanden sexuelle Orgien, die jedes Tabu und jede moralische Grenze überstiegen. Sich selbst in die vulgärsten sexuellen Exzesse und unnatürlichen Handlungen mit reinnehmen zu lassen, um die größten Extremen der erlebbaren Sünde, wie sie nie zuvor von einem menschlichen Wesen erlebt wurden, war das erklärte Ziel dieser Religion, des Bacchus in dem Fall. Paulus warnte schon in Epheser 5,18 vor dem Exzess, der aus übermäßigem Weingenuss kommt. Das Wort für Exzess ist das griechische Asotia, welches bedeutet, einer, der die Fähigkeit, sich selbst zu schützen oder zu bewahren, verloren hat. Das ist eine Person, die ihr Leben verschwendet, indem sie sich der Trunkenheit ergeben hat. Das gab es auch schon im ersten Jahrhundert unter den Christen. Ihr wisst alle von diesen 7 Diakonen, ne? Philippus und Stephanus kennt ihr. Aber es gab auch noch ein paar andere, die auch Karriere gemacht haben. Einer von denen hieß Nikolaus. Also das war sein Name, verschieden ausgesprochen. Nikolai war einer, der nach diesem Diakonendienst schnell ein ganz besonders guter Lehrer wurde. Er war so extrem gut, dass er eine große Zuhörerschaft bekam, großen Einfluss gewann. Aber er fing dann an, Lehren zu verdrehen und wurde einer der größten Irrlehrer dieser Zeit. Sein Problem war eben gerade auch der Bereich Alkohol und sexuelle Freizügigkeit. Er lehrte also ein unmoralisches Evangelium. Der einer der 7 war, wisst ihr, der war voll dabei. Und der gründete eine Gruppe, die später als die Nikolaiten bekannt wurde. Und Jesus selbst, als der Johannes auf Patmos erschien, Jesus selbst warnte die Urgemeinden vor dem Einfluss der Nikolaiten. Jemand, der gut angefangen hat und dann abdriftet in eine Irrlehre rein, durch Alkohol, durch Sexualität, durch Extreme, durch Aufweichen der Grenzen, möchte ich es mal beschreiben. Gut, hierzu nicht mehr, das reicht. Das Letzte, was hier steht an der Auflistung, ist das Wort Gelage. Das griechische Wort Komoi beschreibt eine Person, die den Gedanken der Langeweile nicht ertragen kann und die ständig auf der Suche ist nach Unterhaltung und nach Gelegenheiten, sich zu amüsieren. Solch eine Person hat Angst davor, sich zu langweilen. So ist sie ständig am Nachdenken, was sie als Nächstes tun könnte, um Spaß zu haben oder um sich gut unterhalten zu lassen. Solch eine Person ist endlos auf Partys oder sucht ständig Gelächter und Heiterkeit. Solch ein Mensch lebt nur für das nächste Mal, das nächste Restaurant, den nächsten Film, den nächsten Urlaub. Das alles waren Werke des Fleisches. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen tieferes Verständnis. Ich habe euch feste Speise versprochen. Ich glaube, das war sie. Was das meint. Nun müssen wir natürlich noch eins anschauen. Was bedeutet dieses Wort sündigen in Galater 5? Im 1. Johannes 3,6 steht, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Das Wort sündig, das hier zweimal verwendet wird, bedeutet vom Griechischen her eine beständige Handlung. So kann dieser Vers auch übersetzt werden mit, der in ihm bleibt, sündigt nicht mehr in einer gewohnheitsmäßigen Haltung als normale Lebensweise. Der beständig und routiniert sündigt als normale Lebensweise, hat ihn nicht erkannt, noch kennt er ihn. Im 9. Vers, 1. Johannes 3,9, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Das hier mit tut nicht übersetzte griechische Wort beinhaltet eine kontinuierliche Handlung. Somit kann dieser Vers übersetzt werden mit jeder, der aus Gott geboren ist, kann einfach nicht mehr beständig sündigen. Das ist der kleinste Nenner. Und wenn hier steht, Gottes Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen. Das Wort, das hier mit Same oder Saat übersetzt wird, ist das griechische Wort Sperma. Und das bedeutet tatsächlich das, was es auch im Deutschen bedeutet. Gott hat seinen seine DNA, die DNA des himmlischen Vaters, hineingegeben in den Mensch, wenn er die Wiedergeburt erlebt hat. Mit all dem, was das beinhaltet. Seine Natur, das Leben, das er vermittelt, sein eigener Geist ist hineingegeben worden und sorgt dafür, dass du von diesem Moment an nicht mehr so leben kannst, wie du es immer getan hast. Als ich mich bekehrt habe und kam zurück nach Deutschland aus Israel, habe ich versucht, die Dinge zu tun, die ich vorher getan habe. Weil ich war ein Rebell in mir, immer noch. Ich war noch nicht geheiligt, ich war nur gerettet. Und ich versuchte das, ich ging in dieselbe Diskothek. Und ich stand in dieser Diskothek. Und ich wusste nicht mehr, warum. Es war kein Interesse mehr da an dem. Ich stand, ich beobachtete die Menschen und ich sah auf einmal mit ganz anderen Augen. Ich sah Tote umherwandeln. Ich frage mich, was mache ich hier? Vorher war das der Ort meines Lebens. Da ging Party ab. Da wollte ich sein. Es war nicht mehr wie vorher. Nichts war mehr wie vorher. An dem Tag, als Gottes göttlicher Same in dich eingepflanzt wurde, transportierte dieser Same die ganze Natur von Gott selbst in deinen Geist. Mit den vollständigen Erwartungen, die sein Leben und seine Natur in dir reproduzieren. Das ist der Grund, warum dein Verlangen plötzlich verändert wurde. Nachdem du von neuem geboren wurdest. Es war nicht mehr wie vorher. Das ist der Grund, warum du dich so schlecht fühlst, wenn du sündigst, obwohl dich die gleiche Sünde früher nicht weiter gestört hat. Ich konnte nicht mal mehr lügen. Nicht mal mehr notlügen. Ich war in der Bundeswehr damals, alles log. Ich war mit Leuten umgeben, die jede Versicherung ständig belogen, um irgendwelche Vorteile da abzuziehen. Ich konnte nicht mehr lügen. Die Lüge tat mir körperlich weh, wenn ich es versuchte. Ich musste das ganz schnell wieder in Ordnung bringen. Es ging nicht mehr wie vorher. Es ging nicht mehr. All dieser halbseidene Lebensstil funktionierte nicht mehr. Du warst nicht mehr derselbe, weil du eine neue Natur hast. Die Natur von Gott selbst wurde in dich hineingepflanzt. Der große Prediger Charles Finney sagte einmal, dass die meisten Menschen, die du in der Kirche findest, sehr wahrscheinlich nicht von neuem geboren wurden. Als er gefragt wurde, warum er das glaubte, sagte er finde, dass es unmöglich sei, für echte Kinder Gottes in so eklatanter Sünde zu leben, wie es viele Gläubige tun. Finney machte dieses Statement vor über 100 Jahren. Wenn ich mir heute die Sünde anschaue, die eklatant in Gemeinden so beobachtet ist, frage ich mich, wie viele der Menschen, die heutzutage unsere Kirchen und auch Freikirchen besuchen, von neuem geboren sind. Um herauszufinden, ob du von neuem geboren bist, solltest du dir folgende Frage stellen. Erstens, bezeugt dein Leben, dass sich deine Natur verändert hat? Zweitens, oder hältst du dich beständig seit der Zeit, wo du dachtest, du wärst gerettet worden, ununterbrochen in alten Handlungen, Haltungen und sündhaften Handlungen auf? Drittens, demonstriert dein tägliches Leben klare Ausdrucksformen deiner Rettung oder hast du einfach nur gelernt, die Verhaltensweise in der Gemeinde zu imitieren? Diese Fragen sind lebenswichtig für jeden von uns. Wenn hier Zweifel bestehen, lüg dir nicht in die Tasche, tu nicht so, als wäre alles gut. Denn an dem Tag, wo du vor dem großen weißen Thron stehst, wird es keine Entschuldigung geben, wenn dein Leben nicht wirklich ihm gehört. Ich rede nicht davon, dass du Fehler machst, die machen wir alle. Ich habe eben erklärt, was Sündigen meint. Sündigen meint nicht, du bist mal in Pornografie abgerutscht. Aber wenn du abgerutscht bist und das wieder zum Lebensstil erklärst und dabei nicht mal fühlst, was für einen Müll du machst, dann musst du dir Sorgen machen. Weil Buße ist eine Gabe. Und wenn die fehlt, ist mein Leben in hoher Gefahr. Denn es gibt immer einen Grund dafür. Gott zieht diese Gabe nicht weg. Es sei denn, ich habe eine gewisse Zeit über einige Grenzen gelebt. Dann muss ich zurück hinter diese Grenzen und muss Gott anflehen und bitten um Gnade, dass er mir vergibt, dass ich nicht abfalle von ihm. Paulus hat Leute dem Satan übergeben, in der Hoffnung, dass sie, wenn sie aus der Gemeinde rausgeworfen werden, nochmal zurechtkommen, dass sie sich erinnern, wie das mit Gott ist, dass sie umkehren und ihr Leben bekommen. Ich fasse zusammen. Alles, was lebt, wächst, entwickelt sich, multipliziert sich. Es gibt zwei Wege des Lebens. Es gibt den Weg der Werke des Fleisches und der Weg der Frucht des Geistes, den wir uns nun ein andermal ausgiebiger anschauen. Wenn ich beständig sündige, bin ich wahrscheinlich nicht von Neuem geboren. Das ist für mich die wichtigste Wahrheit, die hier reinkommt. Und wenn die nur einen von uns betrifft, ist es es wert, so deutlich und so klar zu reden. Denn dann hast du noch Hoffnung. Dann gibt es noch Umkehrmöglichkeiten. Es gibt noch reale Rettungschancen. Denn der Retter ist hier. Und er ist interessiert daran, dass niemand verloren geht. Weißt du das? Niemand. Keiner. Egal was war. Ich würde jetzt gerne eine Zeit geben, wo wir vors Kreuz kommen können oder auf deinem Platz, wie auch immer du möchtest. Und diese Liste vielleicht in der Bibel nochmal anschaust. Und schaust, wo Gott den Finger drauf legt. Ich bin sicher, bei keinem sind es alle Punkte oder auch nur die meisten. Vielleicht ist es einer oder zwei, wo du spürst, da hat was gezuckt, als ich darüber gesprochen habe. Dann bitte, lass doch den Abend nicht vergehen, ohne dass du es in Ordnung bringst. Unser Gott ist so gut, er wirbt um uns. Und er gibt uns immer wieder die Gelegenheit, Dinge aufzuräumen. Denn wir sündigen ja nicht mehr. Wer in ihm ist, kann nicht mehr sündigen. Er kann nicht beständig sündigen. Das geht nicht mehr. Er hat etwas eingebaut in uns. Und wir spüren, wenn wir sündigen, verletzen wir nicht nur ihn, wir verletzen uns selbst. Wir tun uns selbst Schmerzen zufügen. Und das spüren wir, das wissen wir. Jeder spürt das. Aber was mache ich danach? Ignoriere ich den Schmerz, schlage ihn tot und mache einfach weiter, weil es vielleicht Spaß macht oder weil ich denke, dass es der bessere Lebensstil? Dann bin ich in Gefahr. Und manchmal tun wir das vielleicht. Und dann sollten wir umkehren. Und das ist jetzt die Zeit. Vielleicht können wir ein Lied hören in der Zeit. Anna, haben wir noch ein Lied? Oder von oben? Ja, prima. Möchte ich aufrufen, kehr um, wenn du was gefunden hast, egal wie klein oder groß es ist. Das ist ein Erweckungsgottesdienst. Der ist dafür da, dass unsere Erweckung nichts im Wege steht. Und glaub mir, es gibt niemanden, der unserer Erweckung im Wege steht, so wie wir es selbst es tun können. Wenn wir uns aus dem Weg gehen, ist in der Regel alles frei für den Herrn, das zu erwecken, das aufzurichten, was ihm wichtig ist. So, gib Gott alles. Entscheide dich, ihm nachzufolgen. Sei kühn. Nutz das Kreuz. Ein Lied nehmen wir uns dafür. Und danach gibt es noch was, was ihr mit nach Hause nehmen könnt. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.